Augsburg, meine Stadt.
Hallo und herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Felix Gneuke und ich spreche mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Mein heutiger Gast ist Daniel Hobohm. Er ist promovierter Betriebswirtschaftler, Biochemiker, Politikwissenschaftler und hat bis Ende 2024 bei Siemens in München gearbeitet. Und seit Jahresbeginn ist er der neue Administrator der fürstlich- und gräflich-fuggerschen Stiftungen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, freut mich. Danke, dass ich hier sein darf.
Um direkt mal alle abzuholen und Sie ein wenig zu testen zu Beginn, erklären Sie unseren Hörerinnen und Hörern doch gerne mal, wer die Fugger waren und warum wir 500 Jahre später immer noch über sie reden.
Ja, eine schöne Frage. Ich glaube, jeder, der aus Augsburg kommt, kennt die Fugger natürlich schon so vom Namen. Und jeder kennt Jakob Fugger und die meisten wissen auch, dass er gar nicht der Erste war, der nach Augsburg kam, sondern eigentlich seine Vorfahren auch. Man kennt ihn als einen unglaublich erfolgreichen Kaufmann, der, glaube ich, gerade in einer Zeit in Augsburg erfolgreich war, bei der ganz viel passierte. Ja, der Übergang zur Neuzeit und dergleichen. Und er war auch nicht der Einzige seiner Zeit, es gab auch andere Familien. Aber irgendwie sind er und seine Nachkommen und auch Anton Fugger und dergleichen einfach recht lange im Bild der Augsburger Gesellschaft geblieben. Und auch heute gibt es noch Fugger-Familien. Rund um Augsburg findet man die ein oder andere Straße auch in den Dörfern. Man findet das ein oder andere Schloss dazu. Also die sind einfach so irgendwo Teil der lokalen Gesellschaft oder DNA irgendwo noch geblieben. Und für mich ist es natürlich schon spannend, irgendwie mit denen zu tun zu haben und jetzt diese neue Rolle angenommen zu haben.
Musste sich dann erstmal in die Familienhistorie einlesen?
Ja, tatsächlich ein bisschen schon. Also man muss sich ja auch irgendwie damit auseinandersetzen, wer sind denn die Personen? Wobei das nicht primär der wahre Grund ist, warum ich jetzt da diese neue Rolle übernommen habe, aber die Geschichte, die ist schon auch irgendwie spannend, nicht? Also Augsburg, Renaissance, aufgebaut auf einer römischen Stadt, das kennt man von außen vielleicht gar nicht so sehr, aber wenn man sich damit auseinandersetzt, ist das etwas, was zumindest mich wirklich gepackt hat und dann auch die Frage, wie wichtig und wie interessant das heute noch ist. Insofern ja, mal ein bisschen kleines eigenes Geschichtsstudium gehört dazu.
Was heute noch so interessant ist, da reden wir gleich drüber. Kommen wir noch mal kurz zu Ihrer Rolle. Sie sind, ich habe es schon mal am Anfang gesagt, Administrator der fürstlich- und gräfisch-fuggerschen Stiftungen. Das ist jetzt erstmal etwas sperrig und klingt auch sehr hochtrabend. Was ist denn da eigentlich mit verbunden? Welche Aufgaben haben Sie so?
Ja, ist ein bisschen sperrig und ich sage es auch meistens nur abgekürzt als Fuggersche Stiftungen, aber es ist der richtige Titel, das ist richtig. Die bekannteste und die wichtigste Stiftung, die man so kennt, ist natürlich die Fuggerei. Und jeder, der Augsburg kennt oder auch nach Augsburg kommt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er schon mal in der Fuggerei war und ob als Kind oder vielleicht als Besucher oder vielleicht auch als Tourist. Dazu gehören tatsächlich noch ein paar weitere Stiftungen. Die bekannteren Stiftungen, die fördern zum Beispiel St. Anna, sehr bekannt als Kirche, oder auch St. Moritz. Da ist es sogar so, dass wir quasi den Dekan zumindest historisch immer mitgefördert haben, Dekan Haug. Und das sind also zwei Kirchen, die, glaube ich, für die Augsburger auch sehr wichtig sind. Also die gehören auch zu zwei dieser weiteren Stiftungen. Und was die Augsburger vielleicht nicht so wissen, wir haben auch zwei medizinische Stiftungen, die tatsächlich früher in der Fuggerei waren. Eine chirurgische Einrichtung, die es damals gab, als auch eine Einrichtung zur Behandlung von Infektionskrankheiten. Die gibt es heute natürlich nicht mehr als Krankenhaus, aber die Stiftung von damals, die managen wir immer noch mit. Und wenn man durch die Fuggerei geht, kann man sich dazu auch informieren. In Summe sind es tatsächlich 9 Stiftungen, die über die Jahrhunderte zugekommen sind und deswegen dieser etwas größere, sperrige Name, der das versucht irgendwie in Summe abzudecken.
Sind Sie denn jetzt der Chef dieser 9 Stiftungen oder wie ist dieses Administrator zu verstehen?
Ja, nicht? Der Name ist irgendwie ungewöhnlich. Also man könnte sagen, ich bin der Chef oder ein bisschen normaler ausgedrückt, sagen wir mal, der Gesamtleiter für alles. Ja? Das ist eine Rolle, die es über die Jahrhunderte schon immer gab und die früher von den Grafen und Fürsten der Fugger eingesetzt wurde, um eben das auch zu managen und zu gucken, dass es vorangeht, beziehungsweise gerade die Fuggerei ist auch in für sich sehr viel Arbeit. Heute könnte man sagen, im Neuenglisch, Neudeutsch CEO oder dergleichen. Aber der Administratorbegriff, der gefällt mir eigentlich ganz gut, weil er irgendwie noch was sagt, was irgendwie aus der Zeit ist, was aber heute auch noch irgendwie relevant ist und alle Aufgaben des täglichen Lebens abdeckt. Genau.
Sie haben vorhin schon mal erwähnt, die Fuggerei ist das, was über Augsburg hinausstrahlt, was auch den meisten Leuten im Begriff ist. Und auch die Fakten haben da irgendwie fast alle schon mal gehört. Ich fasse noch mal ein bisschen was zusammen. Es ist die älteste bestehende Sozialsiedlung der Welt. Es gibt etwa 140 Wohnungen und in denen wohnen bedürftige katholische Augsburgerinnen und Augsburger für eine Jahreskaltmiete von 88 Cent. Ich glaube, das ist immer das, was dann auch so schön in den Überschriften auch weltweit zu lesen ist. Wie funktioniert das denn für Leute, die jetzt noch nicht vor Ort waren? Und wie wohnen die Leute denn dort?
Ja, spannend. Also natürlich lade ich jeden ein, irgendwie mal vorbeizuschauen, sich das genauer anzuschauen. Das geht auf den Stiftungswillen von Jakob Fugger zurück. Und es ist auch wichtig, dass wir in der Administration der Stiftungen versuchen, das alles zu ermöglichen. Und im Hintergrund haben wir auch die noch tatsächlich Fugger-Familien als Vertreter. Das ist gewissermaßen mein Aufsichtsrat, wir nennen das Seniorat. Und gemeinschaftlich versuchen wir, genau das am Leben zu halten und bereitzustellen für die Bewohner. Wir nennen sie manchmal auch Bürger. Denn was wir wirklich schaffen wollen, ist eine Gemeinschaft. Etwas, wo man nicht einfach nur wohnt, sondern wo man auch links und rechts mal auf den Nachbarn schaut oder wo man vielleicht auch sich gegenseitig hilft und wo wir auch eine gewisse Mischung haben der Bewohner. Ja, also dass irgendwie ein Abbild entsteht der Gesellschaft. Jetzt ist das natürlich in so alten Gemäuern auch nicht ganz günstig und 88 Cent deckt das nicht. Ja, das ist also eine Summe, die es wirklich noch aus historischer Zeit kommt, ein rheinischer Gulden und der nicht in der Inflation angepasst wurde. Der war damals auch schon recht günstig, aber natürlich nicht so günstig wie heute. Aber diese Summe übertragen auf heute sind das 88 Euro Cent, die wir tatsächlich jährlich in Anführungsstrichen verlangen als Miete. Diese Summe deckt natürlich keine der Kosten und das ist vielleicht auch wichtig. Wir sind zwar eine Stiftung, die Gemeinnütziges tut, aber anders als andere Stiftungen oder viele Stiftungen haben wir kein, ich sage jetzt mal, Aktienpaket einer großen Firma oder so dahinter, die aus Dividenden dann die Stiftung finanziert. Es gibt viele Stiftungen, die haben das, zu deren Glück. Was wir haben, ist ein Forstbetrieb. Und was wir auch haben, sind Museumseintritte. Und was wir haben, sind ein paar wenige Immobilien, aber auch nicht so viel. Das heißt, wir müssen eigentlich jedes Jahr das Geld erwirtschaften, um dann die Fuggerei und auch die anderen Stiftungen damit zu finanzieren. So gesehen ist es gewissermaßen ein kleiner Wirtschaftsbetrieb, der aber den großen Vorteil hat, dass er das Geld nicht auszahlen muss an Aktionäre, sondern das Geld sofort und ziemlich direkt in diese Stiftung und vor allen Dingen in die Fuggerei investieren darf.
Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Wenn es gute Jahre gibt, dann kommt das Geld auf die Bank und dann weiß man, okay, die nächsten drei sind erstmal sicher und dann kann man auch schlechte Jahre abfedern oder wie sieht das so aus?
Ja, also tatsächlich müssen wir uns immer Gedanken machen. Wir haben das große Glück, aber es ist auch eine kleine Herausforderung, dass wir hier rund um Augsburg einige größere Flächen haben mit Wald, mit Forst. Das hat schon seit Jahrhunderten dafür gesorgt, dass wir oder dass die Stiftungen da Geld rausziehen konnten und auch das nachhaltig bewirtschaften können. Aber wenn es da zum Beispiel fluktuiert, wenn wir ein schlechtes Jahr haben, Borkenkäfer, Trockenheit, dann müssen wir uns wirklich Gedanken machen. Das heißt, wenn es mal ein bisschen besser läuft, dürfen wir auch ein bisschen Geld zur Seite legen. Wir müssen aber dann leider auch dazugreifen. Also der Forst ist nicht so groß, dass wir da keine Probleme hätten, sondern im Gegenteil. Gerade durch den Klimawandel oder den dazu verbundenen Problemen, wie gesagt Trockenheit, Borkenkäfer, vielleicht auch größere Stürme, kann es auch mal zu Jahren kommen, wo der Holzpreis nicht so gut ist oder wo wir notgedrungen Holz schlagen müssen, das wir gar nicht schlagen wollten. Und dann müssen wir uns wirklich Gedanken machen über die Finanzierung. Das ist richtig.
Aber das ist schon so das Hauptstandbein, oder?
Traditionell auf jeden Fall. Man darf aber nicht unterschätzen, wie da auch die Kosten steigen. Also wir können zwar Holz verkaufen und das war auch immer wichtig, aber auch da steigen die Kosten. Also wir haben, so wie jeder andere Wirtschaftsbetriebe, auch unter Inflation oder steigenden Gehältern oder auch zum Beispiel teure Kosten oder höhere Kosten für Wege zu leiden. Ein weiteres Standbein, was wirklich zugenommen hat und ohne dass es eigentlich nicht ginge, sind die Eintritte in die Fuggerei. Ich weiß, das war früher ein gewisses kontroverses Thema, dass man dann Eintritte verlangt hat. Rückblickend muss ich sagen, zum Glück als Administrator, wenn ich da drauf schaue, ohne diese Eintritte, die im Grunde ja Spenden sind, weil wir sind kein profitorientiertes Unternehmen. Jeder Eintritt ist im Grunde direkt ein Beitrag zu dem Halt der Fuggerei. Und ohne dieses Standbein ging es heute auch nicht.
Das spielt eigentlich ganz gut auf eine Frage an, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Die Fuggerei ist ja auch ein sehr relevanter Tourismusort für Augsburg. Also ich bin zugezogen und habe davor auch schon mal die Fuggerei besucht. Und auch wenn Leute mich besuchen kommen, dann geht man da gerne hin, man zeigt das vor. Jetzt ist es allerdings so, da wohnen ja Menschen. Wie lässt es sich denn vereinbaren, das gleichzeitig so zur Schau zu stellen? Schau mal, so sieht es hier aus. Und man läuft aber eigentlich ja die ganze Zeit vor den Wohnungen und vor den Gärten der Menschen herum.
Ja, das ist tatsächlich irgendwie ein Kompromiss, den wir da eingehen müssen. Ja, wenn man sich es genauer anschaut, dann merkt man, dass sich ein großer Teil des Trubels, gerade im Sommer, relativ weit vorne abspielt. Da haben wir auch einen Biergarten, der auch sehr gerne besucht wird. Und die Touristen, die sind dann eher geleitet, meistens durch Gästeführer, wobei man natürlich auch selber durchgehen kann. Und wir reden da auch mit denen, die dann in die Fuggerei ziehen. Und das ist auch ein wichtiger Teil des Gespräches, was ich dann auch mit denen führe, ist ihnen bewusst, dass dort auch Touristen sein werden. Das kann man ein bisschen kanalisieren. Es gibt ein paar Straßen, ein paar Teile der Fuggerei, die sind ein bisschen lauter, ein bisschen mehr mit Touristen besucht und ein paar ruhigere Ecken. Also man kann auch ein bisschen in der Auswahl ein bisschen steuern. Aber am Ende ist immer ein Kompromiss, den wir eingehen müssen, den aber die Bewohner in den größten Teilen auch durchaus irgendwie mittragen, weil die sind ja auch irgendwie stolz, da zu sein. Und wir haben die Besucherströme jetzt ein bisschen dahingehend gelenkt, dass es da Museen gibt innerhalb der Fuggerei, sodass die meistens dann relativ zielgerichtet auch dorthin gehen.
Sie haben gerade schon angesprochen, wenn Sie dann mit den Bewohnern sprechen und auch, ich nehme jetzt mal an, bei der Aufnahme, sind Sie jetzt dann die Person, die entscheidet, darf diese Person in die Fuggerei ziehen oder nicht? Oder wie läuft das ab?
Also erstmal nein, ich bin nicht die letzte Person, die entscheidet, sondern tatsächlich eine der drei Fuggerfamilien. Das geht drei um. Das folgt einem gewissen Protokoll und das ist tatsächlich eine längere Zeit. Also wir haben mehr Interessierte für die Plätze, als wir Wohnungen haben. Ja? Wenig überraschend, aber eben bedeutet das, dass wir uns mit den Bewerbern auch recht lange auseinandersetzen, mehrere Gespräche führen und auch schauen, wie die zum Beispiel auch zu Hause wohnen, was deren Umfeld ist, deren Kontext. Denn wie gesagt, wir müssen sicherstellen oder wollen sicherstellen, dass die auch dieses Gemeinschaftsgefühl mittragen wollen, dass das irgendwie wie so eine eigener Beitrag ist für die Fuggerei. Und dafür haben wir Kollegin der Caritas, also die machen, nennen wir Sozialpädagogin, die sprechen mit denen. Die haben auch sonst ein gutes Gehör für die Probleme der Menschen, aber in dem Auswahlverfahren reden die eben mit denen. Und die stellen erstmal eine Empfehlung. Dann habe ich ein Gespräch mit denen. Und wenn ich dann der Meinung bin, das ist ein guter Bewerber, Bewerberin, dann geht das tatsächlich als Empfehlung an eine der drei Fuggerfamilien und die könnten theoretisch auch Nein sagen. Kommt, denke ich, nicht sehr oft vor, aber trotzdem ist das so der Prozess.
Und dann ist es ja so, wenn dann so eine Person bei Ihnen wohnt, die hat ja auch gewisse Auflagen zu erfüllen und Bedingungen. Also die Bedingungen, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, sie müssen katholisch sein. Ich weiß gar nicht, ob sie direkt aus Augsburg kommen müssen, aber auf jeden Fall hier in Augsburg wohnen. Und sie müssen dreimal am Tag beten. Das sind jetzt ja Bedingungen, die gibt es seit diesen 500 Jahren oder jetzt knapp über 500 Jahren. Ist das denn noch zeitgemäß heutzutage?
Also erstmal haben Sie, glaube ich, das wichtigste Kriterium nicht ganz so erwähnt. Sie müssen vor allen Dingen bedürftig sein, okay? Das ist wirklich unser wichtigstes Kriterium. Also wir haben ja es ist 88 Cent Wohnungen. Übrigens finde ich das auch ganz wichtig. Also es ist nicht kostenlos, denn was nichts kostet, ist gefühlt, sagt man so, nichts wert. Also es ist schon immer noch ein Akt, auch diese 88 Cent zu bezahlen. Und das halten wir auch nach und wir ziehen die auch ein oder manche legen das wirklich in Euro oder in Cent dann auf den Tresen. Das ist nochmal ein wichtiger kleiner Schritt. Aber genau, bedürftig und man sagt, sie sind katholisch, aber dazu sage ich gleich noch was und sie müssen Augsburger sein. Es müssen keine in Augsburg Geborene sein. Sie sollten aber die letzten Jahre in Augsburg gelebt haben und einen Bezug zu der Stadt haben. Das ist also, es kann auch theoretisch jemand sein, der außerhalb Augsburg geboren ist oder vielleicht auch als Kind hier hingezogen wurde oder hier hingezogen ist, aber der sich hier, sage ich jetzt mal, als Augsburger irgendwo fühlt. Und das geht tatsächlich auch zurück auf Jakob Fugger, der meines Wissens nicht explizit das gesagt hat, aber gesagt hat, es muss quasi hier in der Augsburger Gesellschaft sein, weil er einfach selber Augsburger war und das so quasi kann man das aus dem Stiftungsbrief auch herauslesen. Die Bedürftigkeit ist ein wesentliches Element, können wir gleich nochmal drüber reden, aber viele wollen immer wissen, wie ist das mit den drei Gebeten und dem Katholischen. Formell steht nicht im Stiftungsbrief drin, dass sie katholisch sein müssen. Das kommt erst dadurch zustande, dass es diese drei Gebete sind. Glaubensbekenntnis, Ave Maria und Vater Unser. Und die gab es in der Form damals, aber damals gab es noch gar nicht die Unterscheidung zwischen katholisch oder evangelisch. Das kam halt erst mit Martin Luther und danach. Und aber diese drei Gebete, die gibt es halt nur im Katholischen, in dieser Form, wie dort eben verlangt werden. Und insofern ist quasi darüber das Katholischsein definiert. Und das gilt auch heute. Also wenn wir eine Auswahl treffen, dann ist das so, dass das Katholiken sind. Wir fragen auch nach den Gebeten, dass ihnen das bewusst ist. Wir kontrollieren das aber nicht im Alltag. Das muss irgendwo jeder mit sich selber ausmachen. Und es wäre auch vermessen, das zu kontrollieren. Wie sollten wir das denn tun? Aber es ist mir schon wichtig bei den Auswahlgesprächen, dass jemand darüber nachgedacht hat. Denn ich finde, das ist irgendwie so ein Kopfnicken an die Institution oder auch an die Gesellschaft, an die Zeit, zu sagen, ja, ich weiß, ich habe hier eine gewisse Besonderheit. Ich bekomme das, was andere sich wünschen, im Sinne von, ich muss nicht zahlen oder sehr wenig zahlen. Und deswegen ist mir das im Gespräch schon auch wichtig.
Sie haben es gerade angeteasert, deswegen muss ich jetzt nachhaken, die Bedürftigkeit. Wie stellen Sie das dann genau fest?
Ja, genau. Also wir haben schon eine gewisse, ich sag mal, Einkommensgrenze im Kopf, wenn wir darüber reden, die ich jetzt aber hier gerade nicht sagen möchte. Aber sie ist schon relativ gering. Also wir haben wirklich oftmals Leute, die, man sagt dann auch irgendwie unverschuldet, wobei das schwierig ist zu definieren, wann ist etwas wirklich eine Schuld oder so. Also da müssen wir jetzt nicht lange drüber reden. Aber wo man das Gefühl hat, da gibt es Schicksalsschläge oder Situationen im Leben, dass diese Menschen ein würdevolles Leben, und da ist uns würdevoll ein wichtiges Wort, in einem normalen Kontext nur noch schwer hinbekommen. Das heißt, sie haben zum Beispiel eine Rente, die sehr gering ist. Klassischer Fall, das war eine Ehe und da waren Selbstständige und die haben vielleicht nicht an die Rente gedacht und er verstirbt oder es gibt eine Trennung oder so und dann ist jemand, der mit einer sehr geringen Rente zurechtkommen muss. Diese Person kann im normalen Mietmarkt da draußen wahrscheinlich keine Wohnung mehr so ohne weiteres bekommen und dabei noch ein würdevolles Leben führen. Das ist also wirklich das, was wir denen geben möchten. Und da drin steckt auch noch mehr. Also dieses Würdevolle für uns und diese Bedürftigkeit, die ist natürlich zum Beispiel für eine Familie anders zu definieren. Eine vierköpfige Familie, die kann theoretisch mehr verdienen als die einzelne Person, aber trotzdem wird es schwierig sein, ein würdevolles Leben für die Kinder zu haben. Insofern haben wir dann eine gewisse Flexibilität, das für uns zu definieren. Aber ja, wir reden mit denen, wir erfahren oder wir bringen in Erfahrung, wie viel die verdienen und was deren Einkommen ist. Und daran machen wir das dann schon auch fest.
Ja. Jetzt ist das Konzept sehr, sehr alt und Sie haben auch schon gesagt, Ihre Position gibt es schon sehr, sehr lange. Es gibt also schon immer Leute, die die Fuggerei im Sinne leiten. Was müssen Sie denn da jetzt angepasst an die heutige Zeit eigentlich machen? Weil es besteht ja schon alles. Kann es nicht einfach so weiterlaufen?
Ja, also es gibt ein paar ganz profane administrative Tätigkeiten. Es gibt aber auch ganz viele Aktivitäten, die einfach aus der Konstellation, dass wir ein Wirtschaftsbetrieb sind und es gibt auch Tätigkeiten in der Fuggerei. So. Fangen wir mal nochmal kurz mit der Fuggerei an. Es gibt für uns den Auftrag, wie wir finden, da eine Gemeinschaft zu schaffen. Das heißt, wir reden mit den Personen. Wir versuchen denen auch nicht nur ein günstiges Leben zu ermöglichen, sondern sie auch dazu zu animieren oder vielleicht mit ihnen zu arbeiten, dass sie vielleicht sogar wieder einen neuen Beruf annehmen können oder irgendwie finanziell sich so freistrampeln können, dass sie theoretisch eines Tages sogar sagen, hey, das war eine tolle Zeit in der Fuggerei, aber ich ziehe jetzt wieder aus, ich mache Platz für andere und dann kann jemand anders rein. Das kommt manchmal vor und für uns ist das eigentlich ein Zeichen, dass da irgendwas gut funktioniert hat. Also ein Teil ist tatsächlich in der Stiftungsarbeit, wie können wir alle zusammen dafür sorgen, dass sich da Menschen so würdevoll wieder entwickeln können, dass sie da wirklich wieder ein Leben auch theoretisch außerhalb der Fuggerei haben können, wenn sie das denn möchten und das möglich ist. Aber dann gibt es auch ganz viele administrative Aufgaben, die mit so einer Stiftung einhergehen. Also einmal ist das alte Gemäuer, die müssen ständig renoviert werden. Wir haben den Museumsbetrieb. Wir haben auch die anderen Stiftungen. Das ist auch viel bürokratischer kleinen Kram, um es mal so auszudrücken. Wir haben einen Museumsbetrieb, das heißt, wir möchten das auch irgendwo bewerben. Wir möchten gerne, dass Personen zu uns kommen. Das heißt, wir arbeiten mit der Regio Augsburg oder wir arbeiten mit den Gästeführern zusammen, dass sie zu uns kommen. Das ist auch ein großer Bereich. Und dann hatte ich ja erzählt, der Forst. Und das packt mich wirklich. Das ist total spannend. Das habe ich vorher auch nicht so gekannt. Ich finde, Forst und Wald ist so ein spannender Bereich. Man geht in einen Wald, man atmet tief durch, man atmet frische Luft, man hat eigentlich nichts Schlechtes, was aus dem Wald kommt. Und wenn man dann aber dahinter steigt, was das alles bedeutet, was ein Förster macht, der also nach den Bäumen schaut, der natürlich auch guckt, dass die neu gepflanzt werden, die Wege auch festgemacht werden. Das sind auch interessante Kosten, aber es sind auch am Ende wieder Verhandlungen, die auch, wenn wir das Holz geschlagen haben, dann mit den Sägewerken oder so einhergehen. Und das ist für mich so nochmal so ein ganz eigener Kosmos. Auch der ist wichtig, den möchte man gut managen, wo ich aber jeden Tag dazu lerne und wirklich auch stolz bin, da irgendwie davon, ja, da Teil von zu sein.
Auf den Forst kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen, da dürfen Sie gerne noch ein wenig mehr von schwärmen, wenn es dann soweit ist. Ich möchte noch ganz kurz bei der Fuggerei bleiben.
Ja, klar.
Zuletzt war die Fuggerei hier in Augsburg so richtig stark präsent, als sie 500. Jubiläum gefeiert hat. Aber auch dieses Jahr gibt es ja wieder ein Jubiläum, den 500. Todestag von Jakob Fugger. Was kann man denn in diesem Gedenkjahr so alles erwarten? Sind da besondere Aktionen geplant?
Ja, schön, dass Sie es erwähnen. Ja, das ist tatsächlich der 500. Todesjahr und Gedenkjahr zu ihm. Wenn man es genau sagen möchte, er ist am 30. Dezember verstorben. Das wirkt auf den ersten Blick ganz nett, weil es wirklich quasi am Ende des Jahres ist. Es wird auch der Schlusspunkt sein von einem Jahr, da wir dort eine Messe haben in St. Anna zu seinem Gedenken. Aber auf dem Weg dorthin haben wir verschiedene Aktivitäten. Und zwar, manche Augsburger mögen das kennen, wir haben Fuggerforen. Wir hatten gerade kürzlich eins. Ein Fuggerforum, das ist eine Veranstaltung in der Augsburger Stadt. Wir hatten das jetzt gerade in St. Moritz, im Moritzsaal. Wir haben das nächste Fuggerforum in der Fuggerbank, in Kooperation mit der Fuggerbank. Und da besprechen wir Themen, in diesem Fall, wer war Jakob Fugger, in verschiedenen Blickwinkeln. Wir hatten jetzt gerade eins, wo wir uns so interessante Fragen gestellt haben. Gab es vielleicht ein uneheliches Kind? Oder was war seine Rolle im Bauernkrieg? Das war sehr interessant und das nächste Fuggerforum, das ist ich glaube am 3. Juli in der Fuggerbank, da geht es um ihn als Unternehmer. Ja, manche fragen, war er so CEO und kann man daraus was ableiten? Und da nähern wir uns dieser Frage, auch mit so einem Wirtschaftshistoriker aus Stuttgart, der sich dieser Frage auch widmet. Und das ist ein nächstes Fuggerforum. Es gibt dazu eine ganze Reihe von Führungen. Also wenn man da so auf die Webseite schaut oder auch die Gästeführer kennt, wir machen so kulinarische kleine Gästeführungen durch Augsburg. Jakob Fugger hat ja seine Jugendzeit auch in Venedig, ja, also zum Glück, ja, da gibt es also gutes Essen. Und das suchen wir dann noch in Augsburg auf. Wir haben auch eine Tagung, also das ist eher ein wissenschaftlicher Anstrich. Und auch so verstehen wir die Stiftungsarbeit so ein bisschen. Im späten Herbst oder im Oktober haben wir eine Tagung speziell zu der Frage, was macht so Sozialsiedlungen erfolgreich über die Jahrhunderte? Und es gibt jetzt irgendwas an der Fuggerei, was besonders ist, dass es die 500 Jahre auch überlebt hat. Ja. Dann kann ich auch nur hinweisen, ein paar Partner von uns oder andere Institutionen in Augsburg. Wir haben, ich glaube, im Schätzler-Palais gibt es eine ganz tolle Ausstellung dann ab Dezember. Auch nicht nur über Jakob Fugger, aber vor allen Dingen über ihn mit ganz tollen Kunstwerken und auch Leihgaben aus anderen Museen. Und so sieht man, da haben wir da quasi ein ganzes Programm aufgestellt, was man, wenn man unsere Webseite besucht, sich vielleicht das ein oder andere mal raussuchen kann.
Werden wir auf jeden Fall verlinken. Sie haben gerade zu Beginn schon gesagt, gab es ein uneheliches Kind und sowas. Und das war jetzt nicht der Punkt, wo ich auf jeden Fall nachhalten will, aber es ist ein Punkt, den ich spannend finde, weil er so ein bisschen hinleitet zu etwas, was ich mich bei der Recherche vor diesem Gespräch gefragt habe. Wie schafft man es denn, das Andenken an Jakob Fugger und auch an die Familie Fugger zu bewahren, ohne jetzt immer ihn nur so zu feiern, dass es diese Sozialsiedlung gibt? Weil es gibt ja auch gerade beim Unternehmertum, also wenn ein Mensch so absurd reich, nenne ich es jetzt einfach mal, wird, dann wird das ja nicht komplett ethisch perfekt funktioniert haben. Würde ich jetzt annehmen. Wie ist das zu schaffen?
ich möchte gar nicht immer nur an Jakob Fugger denken, ehrlicherweise. Ich finde, die Fuggerei ist ein Erbe von ihm. Und es gibt ganz viele Bücher auch über ihn. Also wenn es was wirklich Schlimmes gäbe, dann hätten die Bücher das irgendwie schon rausgekramt. Aber klar, er war Unternehmer und er hatte auch seine Unternehmung im Berghandel und im Bergbau und dergleichen. Und das ist auch eine schwere, harte Arbeit. Und das muss man einfach ein bisschen im Kontext der Zeit tatsächlich auch sehen. Aber meine Arbeit heute und ich glaube auch das, was die Fuggerei und die Fuggerschen Stiftung versuchen heute auszustrahlen, ist schon auch irgendwie was Eigenes. Also insofern zwar etwas, was auf ihn zurückgeht, aber würden wir immer nur das Vergangene feiern, dann wären wir gar nicht da, wo wir jetzt sind. Sie haben eingangs erwähnt, ich habe bei Siemens gearbeitet, stimmt. Würden wir immer nur Werner von Siemens feiern, dann wäre das heute kein großer Weltkonzern. Und so sehe ich das auch mit den Stiftungen. Wir müssen und wollen gucken, dass wir hier jetzt in Augsburg zusammen mit den Augsburgern, aber auch mit dem Team, mit den Stiftungen etwas schaffen, wo die Stiftungen wirken. Und schaffen ist ein ganz gutes Wort, denn das ist Arbeit. Das ist jeden Tag neue Arbeit. Wir müssen uns ständig ein Stück weit hinterfragen, ob wir jetzt vielleicht die Fuggerei neu ausrichten, so ein bisschen, wen nehmen wir auf, wen nehmen wir nicht auf, den Museumsbetrieb, wie gehen wir im Forst mit um. Das ist also beständige Arbeit. Also so gesehen zwar, ja, in der Tradition der 5 Jahrhunderte, aber etwas, wo wir immer wieder dran arbeiten, dass wir dieses kleine Stück Ewigkeit irgendwie, was wir versuchen zu erreichen, immer wieder aufs Neue quasi neu erfinden für uns.
Neu erfinden, ein gutes Stichwort. Es gibt die Fuggerei der Zukunft. Dieses Stichwort habe ich gelesen. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, also wir sind froh und stolz, wenn wir andere ein Stück weit inspirieren können von unserem Gedanken. Ja, also wir bauen jetzt keine zweite Fuggerei, aber wir sind froh, wenn wir irgendetwas irgendwie übergeben können, dass andere da eine ähnliche Institution wie eine Fuggerei bauen können. Und wir wissen auch nicht ganz genau, was so das Geheimnis ist. Ja, also wir haben da schon uns, und gerade in diesem Jubiläum hat man sich da viele Gedanken gemacht, was das sein kann. Ich sage mal ein paar Komponenten, an die ich glaube. Ja? Zum einen glaube ich, dass es dieser Gemeinschaftsgedanke ist. Und wenn man heute durch die Fuggerei geht, dann merkt man das, glaube ich, ganz gut. Das ist wie so ein Campus ein bisschen. Ich glaube aber auch, dass es einfach Kümmerer brauchte, denen das einfach immer wichtig war, ob das jetzt die Fugger-Familien waren tatsächlich über die Jahrhunderte, denen das auch heute noch enorm wichtig ist und die da die Unterstützung auch ehrenamtlich machen. Dass man aber auch einen Administrator und sein Team irgendwie braucht, der tagtäglich nachschaut. Ich glaube, ein bisschen Geheimnis ist auch in den Menschen, die damit dann mitten in Augsburg was zu tun hatten, die das irgendwie Teil einer Stadtgesellschaft, in der Jakober Vorstadt, irgendwie immer wieder sehen und immer geguckt haben, na, wir sind nicht mitten in der Innenstadt, aber doch direkt daneben. Da hat man sich immer so ein bisschen gefragt, was können wir tun für diese Leute, für uns? Und das sind so ein paar Komponenten, die wir damals auch, glaube ich, im Jubiläum rausgearbeitet haben oder meine Vorgänger rausgearbeitet haben. Und Fuggerei 2.0 ist für uns eher so ein Begriff, wie können wir vielleicht andere inspirieren, da auch mal hinzuschauen. Denn eins ist auch klar, wenn ich irgendwo einfach nur billige Wohnungen hinbaue, vielleicht sage ich jetzt mal Plattenbauten, um es mal plump auszudrücken, ohne da hoffentlich jemand zu nahe zu treten, dann kann das auch ganz schnell schief gehen. Dann habe ich da irgendwie nicht das Gleiche, was wir in der Fuggerei haben. Also es ist Arbeit, es ist etwas, wo Leute immer wieder hinschauen müssen. Und wenn andere da irgendwie eine Inspiration rausnehmen, dann glaube ich, haben wir sowas wie eine Fuggerei 2.0.
Aber heißt das ganz konkret, dass Sie jetzt in andere Länder gehen und sagen, schau mal, so haben wir es gemacht, so könntet ihr es auch probieren?
Genau, also es gab damals Kontakt mit zwei Projekten. Ja, genau, das gab's. Und wir fragen und wir helfen auch jedem, der uns da anfragt. Wobei, das sind schon eigenständige Projekte. Also es sind nicht unsere Projekte oder sind nicht Teil der Fuggerschen Stiftungen. Und die gehen dann teilweise auch einen etwas anderen Weg. Also man kann sich vorstellen, dass nicht in jedem Land viele Katholiken sind, die müssen sich eine andere Richtung aussuchen. Oder es geht vielleicht auch nicht in dem gleichen Maße nach Bedürftigkeit, wie wir das hier definieren würden, in Deutschland, in der Augsburger Innenstadt, sondern vielleicht, ich sage jetzt einfach mal, dass man Frauen helfen möchte, sich unabhängig zu entwickeln. Insofern ist das eher so ein Dialog mit diesen Projekten. Aber wenn uns das gelingt, und dann ist es auch schön. Dann haben wir irgendwie, ja, waren wir vielleicht Vorbild oder Inspiration für andere.
Jetzt hat die Fuggerei bisher einen großen Anteil des Gesprächs ausgemacht. Wie groß ist denn wirklich der Anteil bei Ihrer Arbeit, was die Fuggerei betrifft?
Für mich sind es momentan ein gutes Drittel, würde ich sagen, bis die Hälfte. Also ich mache mir momentan eher Gedanken, dass genug Geld rankommt und dass wir dann die Fuggerei so halten können, wie sie heute ist. Ich hatte ja schon erwähnt, die Forstwirtschaft ist ein großer Block. Auch die Interaktion mit den Institutionen in Augsburg. Das spielt mehr so mit dem Thema Museum und Eintritt und Tourismus und dergleichen. Ich würde sagen, das sind so zwei ganz, ganz wesentliche andere Dinge. Aber wenn ich so natürlich mein Büro anschaue und aus dem Fenster schaue, dann schaue ich auf die Fuggerei. Also das ist schon so das Zuhause sozusagen. Ja.
Dann sprechen wir doch endlich mal über die Forstwirtschaft. Als Zugezogener muss ich fragen, welche Wälder hier in der Umgebung gehören denn dazu? Also ich fahre viel Rad. Ich bin wahrscheinlich schon durchgefahren, oder?
Kann schon sein, wenn Sie weit fahren. Also so weit vielleicht auch nicht. Und zwar, wenn Sie hier Richtung Nordwesten fahren, dann kommen Sie in den größeren Teil unserer Wälder. Die Orte sind so Emmersacker, Laugnar, wenn man da so in der Gegend unterwegs ist. Da sind viele unsere Wälder. Und da haben wir auch ein Forstamt tatsächlich, auch so ein sehr schönes, interessantes Gebäude, wovon es dann auch bei den Stiftungen immer wieder welche gibt, die auch übrigens auch Aufwand verursachen natürlich. Denn dieses Forstamt, das gibt es auch schon seit langer, langer Zeit. Also wenn man in Laugnar mal genau die Augen aufmacht, dann sieht man da zum Beispiel das Forstamt. Ja, das sind die Wälder und vielleicht waren Sie da mit dem Fahrrad schon.
Sie haben es gesagt, das sind große Wälder, wahrscheinlich verursachen die dann auch viel Arbeit. Sie haben es ursprünglich schon mal angesprochen, zu Beginn, gerade Klimawandel, Trockenheit, es gibt viel, womit die Wälder zu kämpfen haben. Was können Sie denn da jetzt als Administrator so wirklich bewegen?
Also tatsächlich ist der Administrator hier auch ein bisschen noch in einer anderen Rolle, zumindest in der Vergangenheit aktiv. Wir sind organisiert in der WBV, Waldbesitzervereinigung, zusammen übrigens unter anderem auch der Stadt Augsburg mit ihren Wäldern, als auch vielen verschiedenen kleineren Waldbesitzern. Und die gemeinschaftlich können sich dadurch Experten leisten, sage ich jetzt einfach mal, Förster und alles, was dazugehört, auch Maschinerie und dergleichen, um dann die Wälder rund um Augsburg sinnhaft zu bewirtschaften. Aber in dieser WBV hat der Administrator zumindest in den letzten Jahren auch immer eine geschäftsführende Rolle inne gehabt. Das heißt, auch da schaut man dann, ob die Zahlen stimmen, sage ich jetzt einfach mal, und das Team auch alles hat, was es braucht. So gesehen ist das schon auch noch ziemlich viel Aufwand. Ich glaube, dass man hier auch noch irgendwie mehr, wie soll ich sagen, den Augsburger Städtern vielleicht auch was kommunizieren kann. Also das ist auch noch ein Anliegen für mich. Der Forst ist nicht nur da draußen und bringt das Geld, er ist unmittelbar für den Augsburger wichtig. Ja, also die frische Luft und das Trinkwasser und dergleichen, das ist das eine. Aber gerade bei der Fuggerei finde ich die Verbindung so spannend, denn das, was der Klimawandel uns vielleicht woanders auch das Leben schwer macht. Ich sage jetzt mal im Regenwald in Brasilien, das ist auch wahnsinnig traurig. Aber ich brauche eigentlich nur hier vor die Augsburger Tore zu schauen und sehe da, selbst da schlägt er zu. Und die Verbindung zwischen dem Forst und der Fuggerei ist so direkt. Ja, das ist, wenn ich als Städter in den Supermarkt gehe, dann weiß ich auch, dass das Gemüse, was ich kaufe, irgendwo herkommen muss. Aber macht sich vielleicht nicht ganz so ein Bild davon. Und hier kann ich mir das direkt vor den Augsburger Toren anschauen und sagen, jetzt verstehe ich, dadurch kann ich so eine Institution wie die Fuggerei am Leben halten.
Und gibt es denn dann Maßnahmen, die Sie schon ergriffen haben oder noch ergreifen möchten, um die Wälder besser zu schützen?
Die Wälder, die müssen sich, sage ich jetzt einfach mal, ausrichten oder robust werden für den Klimawandel. Und das ist wirklich, das ist schon traurig, wenn man so ein bisschen die Zahlen anschaut. Ich bin jetzt kein Förster per se, deswegen jeder, der mit dem Wald zu tun hat, der wird sagen, ja, das weiß man ja schon länger. Aber mir war das nicht so klar. Meine vorherigen Rolle, es scheint das alles noch so ein bisschen weit weg. Aber wenn ich es jetzt wirklich direkt so sehe und auch mit den Förstern rede oder auch die Zahlen dazu sehe, dann wird es schon klar. Wir können den Wald, den wir jetzt jahrzehntelang hatten, so in der gleichen Art und Weise in den Monokulturen nicht mehr beibehalten. Die Stiftungswälder, glaube ich, kann man sagen, sind schon ganz gut gemischt für normalen Wald im Vergleich. Also man hat schon relativ früh angefangen, andere Baumsorten zu pflanzen, aber man hat immer das Problem zu wissen, welcher Baum ist es denn, der auch in 30 oder in 50 oder in 70 Jahren wirklich dann robust ist. Und da reicht es auch nicht, einfach zu sagen, ich schaue mal irgendwie nach Frankreich oder Kroatien oder Italien. Denn der muss ja hier auch jetzt erstmal wachsen. Also ich muss den jetzt anpflanzen, der muss jetzt unser Wetter überleben, um dann in 30 oder 50 oder 70 Jahren quasi da zu sein, wo man ihn dann Wald nennen könnte. Und diese Mischung, also man experimentiert tatsächlich, oder man pflanzt sehr viele unterschiedliche Baumsorten an. Das ist wirklich etwas, was man sich auch da draußen sehr bewusst anschauen kann, wenn man mit offenen Augen rumfährt.
Wie weit planen Sie denn dann sowas im Voraus?
Also, auch das finde ich total spannend, die Frage, wenn ich so vorher an meine Zeit denke und jetzt an die Dinge nicht. Man muss Entscheidungen treffen, die im Grunde in Jahrzehnten wirken. Man muss also wirklich sehr strategisch dahingehend denken, ohne die gleichen technischen Möglichkeiten zu haben. Ich habe also nicht einfach ein Simulationsmodell. Ich kann ein grobes Simulationsmodell sagen und irgendwie in 50 Jahren wird der Temperaturanstieg so und so viel Grad sein. Aber da spielen eine ganze Menge von Faktoren eine Rolle, die ich jetzt nicht so leicht vorhersehen kann. Trockenperioden oder Winde oder vielleicht ist dann doch mal ein kalter Winter dabei und dann habe ich Bäume, die im Frost kaputt gehen und dann habe ich quasi alles wieder verloren. Insofern, so präzise sind die Simulationsdaten nicht, dass ich die, zumindest meinem Verständnis nach, so einfach heute verwenden kann. Was ich weiß, ist, man muss wirklich Jahrzehnte im Voraus denken. Und das machen die Förster auch. Und die gehen sogar so weit, dass sie teilweise bewusst Bäume zum Beispiel entfernen, damit dann Licht und Wasser und Regen auf die unteren Schichten wiederkommt, damit da schon die Bäume nachwachsen. Also man arbeitet wirklich vor, ja, damit ich jetzt schon von unten die neue Generation heranziehen kann, vielleicht von einer anderen Baumsorte. Und das alles habe ich im Blick mit vielen Jahrzehnten im Kopf. Und man kann auch nur applaudieren an alle, die es in der Vergangenheit gemacht haben, weil davon profitieren wir ja auch heute.
Jetzt haben wir schon ganz viel über den Forst gesprochen und die Forstwirtschaft. Das ist ja aber nicht der einzige Part der Fuggerschen Stiftung, der außerhalb Augsburgs arbeitet. Was gibt es denn da noch?
Ja, genau. Viele werden das nicht wissen, aber es gibt in dem kleinen Ort Dillingen unser Archiv. Und dieses Archiv ist wirklich auch ganz, ganz wichtig. Also wir haben dort quasi ganz tolle Fundstücke über die Familie Fugger und auch über die Stiftung und auch über die Fuggerei. Und es gibt auch einen ganz guten Grund, warum die in Dillingen sind. Die waren früher in der Fuggerei. Während des Zweiten Weltkriegs, so ganz kurz vor knapp, also da fielen quasi schon die Bomben, hat man dann die ganzen Archivalien dahin gebracht, wo man glaubte, dass sie sicher sind. Und so kommt es, dass wir in Dillingen ein Archiv haben, was wirklich uns auch sehr wichtig ist und was einfach auch irgendwie uns den Blick in die Historie erlaubt.
Kann man da denn einfach so hingehen? Ist es öffentlich zugänglich?
Ja, also man kann da eine Anfrage stellen, man kann auch vor Ort dorthin, da gibt es eigentlich wie in einem Stadtarchiv auch, wie auch in Augsburg, einen Lesesaal. Und wir haben da unsere Magazine, alte Dokumente, Stiftungsurkunden, auch mit wem die Fugger zum Beispiel Geschäft gemacht haben. Damit kann man ganz gut sehen über die Jahrhunderte, wer so die Partner waren, aber auch ganz andere Fundstücke, die man da so ausgraben kann. Und ja, im Grunde kann da jeder eine Anfrage stellen und wir sind als Privatarchiv ein bisschen ungewöhnlich, weil wir das selber betreiben, aber das ist einfach auch wichtiger Teil der Stiftung, ja.
Warum ist es denn so wichtig?
Naja, ich denke, zum einen ist es einfach immer wichtig, die Historie zu bewahren. Man weiß ja nicht genau, was man darin findet und sieht und irgendjemand schaut da mal rückwärts in den Spiegel und sagt, jetzt ist das aber wirklich interessant. Es ist mir aber auch aus einem anderen Grund wichtig und ich glaube, jeder in der Stiftung sieht das irgendwie ähnlich. Wenn man nach vorne schauen will, dann braucht man ja irgendwie eine Art Basis, ein Fundament. Ja, also da macht es doch irgendwie Sinn zu schauen, was war denn so die Vergangenheit? Kann ich daraus was lernen? Kann ich da was rausziehen? Und wenn wir nach vorne schauen, dann muss man auch irgendwie darauf aufbauen können.
Und das Gute ist, dass Sie in Ihrem Amt das wahrscheinlich auch noch einige Zeit miterleben werden, jedenfalls wenn man auf Ihren Vorgänger schaut. Wolf-Dietrich Graf von Hund war immerhin 26 Jahre lang als Administrator tätig. Planen Sie denn auch so lange zu bleiben?
Ganz so lange kann ich es fast nicht mehr. Ich bin 45. Also wenn ich alles ausreize, dann werden es 22 Jahre. Aber das ist eine Rolle, die, ich sage jetzt mal, lebensfüllend ist, ja. Also ich kann natürlich nicht sagen, wo ich in 5 oder 10 oder 20 Jahren wirklich stehen werde, aber man tritt das mit einer gewissen auch Ehrfurcht an vor solchen Rollen. Ja, ich denke schon, dass das eine langfristige Ausrichtung wird und vielleicht bis zu meinem Rentenalter, ja.
Dafür werden Sie ja dann auch nach Augsburg ziehen, wenn ich es richtig gelesen habe, in die Fuggerei. Zahlen Sie dann auch nur 88 Cent pro Jahr?
Nein, ich zahle mehr, aber tatsächlich werde ich nach Augsburg ziehen. Genau genommen wohne ich jetzt schon in Augsburg. Also ich wohne in einer der Fuggerei-Wohnungen. Das ist jetzt momentan quasi meine Zweitwohnung. Meine Familie wohnt noch südlich von München und wir wollten jetzt nicht unterjährig die Kinder in der Schule wechseln. Aber ja, der Plan ist, dass die im Sommer dann auch mit mir in eine etwas größere Wohnung oder auch quasi ein kleines Haus in der Fuggerei dann ziehen werden. Ja.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ein gut verdienter Siemens-Manager, nehme ich jetzt einfach mal an, muss seine Familie überzeugen, Kinder, Frau, Hund, jetzt kommen wir alle nach Augsburg, ziehen in eine Sozialsiedlung.
Ja, klar. Faktisch ist das gar nicht falsch, was Sie sagen. Das ist richtig. Na, ich glaube, meine Frau und auch meine Kinder haben das irgendwie gemerkt, dass das eine ganz ungewöhnliche Rolle ist und mit welchem, zumindest welchen Enthusiasmus ich dabei verspüre. Also das kriegt man so selten die Möglichkeit, irgendwas mit Impact zu haben und auch während seiner Karriere, sage ich jetzt einfach mal, nochmal wirklich einen Wechsel hinzubekommen. Also das, glaube ich, haben alle verstanden in meiner Familie und wir sehen das alles als ein großes Abenteuer. Und auch die Kinder, das war ganz süß, die haben dann Bilder gemalt, wo ich dann so durch die Fuggerei laufe und dergleichen. Natürlich sind die auch traurig. Also wir haben zu Hause Diskussionen, die alle Eltern haben, wenn Kinder umziehen. Meine Kinder sind noch recht jung, in die dann vierte und erste Klasse. Da muss man schon mit denen reden, die sind schon auch irgendwie traurig. Aber nein, in Summe überwiegt irgendwie das Spannende an dieser Rolle. Ja.
Sie haben den Karrierewechsel gerade schon angesprochen. Wie kam das denn zustande? Sie haben immerhin mehrere Jahre lang bei Siemens gearbeitet und da ja auch in einer recht hohen Position und dann jetzt plötzlich zur Fuggerei.
Ja, ist wirklich ein Wechsel, nicht? Aber ich finde ihn sehr spannend und zwar war ein bisschen durch Zufall, ja. Man kennt den einen und die kennt wieder den und so kam das dann zustande. Ich habe auch lange Zeit darüber nachgedacht. Aber das ist ja nicht eine Rolle, wo man 30 Minuten Teams-Interview macht oder Zoom oder sowas, sondern man hat dann viele Gespräche. Man schaut sich das vor Ort an. Man trifft dann auch die Fugger-Familien, denen das wirklich wichtig ist, da auch eine Stabilität zu haben und der dann auch ein Stück weit die Institution vertritt. Und so nach und nach wächst das dann. Und entweder das bleibt dann hängen und dann ist es genau das Richtige. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das für andere vielleicht dann doch abschreckend war und zu sagen, oh, eine Sozialsiedlung, um es nochmal hier Worte zu verwenden, Das klingt jetzt zu skurril. Aber ich möchte noch was sagen. Also die Rolle bei Siemens, ich hatte eine tolle Zeit dort. Großartige Firma. Und ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Was mich aber auch in der Rolle jetzt reizt, ist, das alles irgendwie hoffentlich auch anzubringen. Wenn Sie als Manager durch einen Großkonzern gehen, dann schauen Sie sich so viele Dinge an. Das ist auch was Tolles in einem Konzern, dass Sie, wenn Sie Glück haben, viele verschiedene Aufgaben mal sehen. Und ich hoffe, dass ich das jetzt irgendwie einbringen kann in der neuen Rolle. Also das reizt mich schon auch enorm.
Was haben denn Ihre Ex-Kollegen zum Wechsel gesagt?
Die einen, die haben mir dann erstmal, was war das, ein Bourbon geschenkt, ja, weil sie dachte, ich sitze dann da irgendwie und trinke den ganzen Abend nur Whisky oder Bourbon. Also die fanden das erstmal skurril, aber jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich mache es nicht jetzt des Geldes wegen, ja, sondern ich glaube, da hat man wirklich eine Rolle mit Impact und irgendwie, wo man was wirken kann und so direkt sehen kann. Man schaut aus dem Fenster, man redet mit den Leuten, man kriegt vielleicht auch mal einen Kuchen vorbeigebracht und das ist so viel wert. Das finde ich so erfüllend an der Stelle und das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erlebt, dass die Bewohner, die Bürger, wie gesagt, wie wir sie manchmal nennen, mich auch direkt ansprechen und dann bleibt man stehen und das ist wahnsinnig erfüllend. Und die Kollegen, die mich bei Siemens kennen, ich glaube, die fanden das erstmal überraschend, aber mit zweimal Nachdenken haben sie gesagt, nee, ich glaube, das passt echt zu dir, mach das mal.
Jetzt muss ich nochmal kurz auf meinen Zettel schauen, um das alles richtig hinzukriegen. Sie haben Naturwissenschaften in Cambridge studiert, waren an der Johns Hopkins University in Bologna und Washington DC, haben in Harvard geforscht, also da sind einige Stationen dabei. Wie würde Ihr junges Ich, das damals noch im Studium aktiv ist, auf der ganzen Welt anscheinend, darauf reagieren, wenn es wüsste, Sie arbeiten für die Fuggerschen Stiftung?
Mein junges Ich, interessant. Also ich glaube, damals und auch immer noch wie heute, der Grund, warum ich das so studiert habe, dahinter ist einfach eine wahnsinnige Neugierde. Das ist ein ganz wesentlicher Teil. Und in allen diesen, Stationen habe ich nach etwas gesucht, wo man irgendwie einen Impact hat, um das mal so plump auszudrücken. Also wenn ich Biochemie, und das habe ich immer noch ein gewisses Herzen dafür, da geht es um so Dinge, wo beginnt eigentlich Leben? Wie funktioniert genau dieser Bereich zwischen Biologie und Chemie? Was passiert da? Das finde ich eine wahnsinnig interessante Frage, schon irgendwie philosophisch, ja? Und also ich habe zwar dann für mich entschieden, dass ich nicht mehr im Labor stehen möchte und Reagenzgläser schütteln möchte, aber so diese Grundmotivation, diese Neugierde. Und ich habe damals auch gedacht, vielleicht mache ich irgendwann mal was mit einem Medikament oder vielleicht einem Test oder so, wo ich dann tatsächlich auch irgendwas Gutes für die Welt tue. Ja? Auch Biochemiker stehen oftmals lange im Labor und wenn man sie fragt, warum machst du das? Ich will irgendwie dieses Medikament erfinden oder irgendwas Gutes tun. Das ist das eine. Das andere ist Politikwissenschaften, eigentlich ganz ähnlich. Innerhalb der Politikwissenschaften habe ich schon so den Fokus gehabt, welchen Impact können Naturwissenschaften und Technik haben auf die Welt. Damals ging es um Kyoto-Protokoll, da gab es auch noch Dolly das Schaf. Das fand ich irgendwie spannend und interessant, welchen Einfluss, welchen Impact positiv hoffentlich kann Technologie und Wissenschaft auf die Welt haben. Also dieser rote Faden, so würde ich immer noch spinnen und ich glaube, mein junges Ich würde sagen, ja, das ist doch irgendwie, na, jetzt, da suchen wir nach. Und auch in der Promotion, ich habe ein bisschen mehr im Bereich Innovationsmanagement, auch da ging es darum, wie kann ich ein junges Unternehmen gründen oder größer machen. Auch da fand ich wieder, wie kann ich da irgendwas bewegen, wie kann ich irgendwas auf die Beine bringen, auf die Gleise bringen. Und da, glaube ich, würde mein junges Ich sagen, und genau das hast du jetzt bei den Fugerschen Stiftungen.
Aber das ist doch ein schönes Fazit.
Finde ich schon, ja.
Sie sind wahrscheinlich einer unserer internationalsten Gäste. Ich habe jetzt gerade eben schon ganz viele Stationen aufgezählt. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass Sie in Mexiko geboren sind. Etwas, das man jetzt, wenn man den Namen hört und ihn jetzt auch so zuhört, nicht unbedingt vermuten würde. Und ich habe auch in verschiedenen Artikeln gelesen, dass Sie dann auch noch ganz viele weitere Stationen auf der Welt haben. Taiwan, Singapur, Südafrika. Wie kam es denn dazu?
Ja, das ist rückblickend schon fast ironisch oder witzig eigentlich, weil es auch wieder mit Augsburg zu tun hat, obwohl ich nicht hier in Augsburg aufgewachsen bin. Zunächst einmal ist es so, meine Eltern haben sich in Mexiko kennengelernt. Beide haben für die Firma Bayer gearbeitet. Jetzt ist Bayer, kennt man heute eher als Medizinunternehmen. Es war auch mal ganz groß in der Textilchemie. Und mein Vater ist tatsächlich Textilchemiker. Und ich habe ihm dann damals gesagt, du Papa, ich habe da eine Rolle irgendwie und ich hatte schon Angst, ihm das zu erzählen, weil mein Vater war über 40 Jahre lang bei Bayer und er hat gedacht, ich werde halt Siemens-Kind und werde meinen Rest meines Lebens bei Siemens sein. Da hatte ich echt Angst, ihm das zu erzählen. Und er hat gesagt, ja, ich habe da was in Augsburg und du hast vielleicht den Namen gehört, die Fugger. Und irgendwie ist das wie so ein Kreis, der sich auf einmal dann doch schließt. Denn der Grund, dass mein Vater, unter anderem der Grund, dass mein Vater so viel im Ausland war für die Firma Bayer, war, dass man die Textilindustrie in Deutschland leider auch dann leider immer mehr verloren hat und ins Ausland ging. In seinen jungen Jahren war er ganz oft hier im Schwaben, im Raum und hat mit den Unternehmen zu tun gehabt, die dann leider ins Ausland gehen mussten oder pleite gingen. Und er kannte deswegen Augsburg sehr gut und er kannte auch irgendwie die Fugger, die ja auch ganz ursprünglich irgendwie mal was mit Textilien zu tun hatten. Also das war nicht der Grund, warum ich die Stelle angenommen habe, aber irgendwie schließt sich da fast der Kreis. Mein Vater ist ganz viel im Ausland gewesen wegen der Textilindustrie. Und dem bin ich dann hinterhergezogen. Und irgendwie hat es mich dann wieder jetzt genau dahin zurückverschlagen, wo er auch ein bisschen mit angefangen hat, ja.
Haben Sie noch so Erinnerungen an die Zeit in Mexiko oder auch eine der anderen Stationen?
Ja, habe ich. In Mexiko bin ich geboren, aber war da nur als Kind so 2, 2,5 Jahre. Ich habe so ganz schemenhafte Erinnerungen an die Zeit, aber ich war oft wieder zurück. Ich kann es auch übrigens nur jedem empfehlen. Mexiko ist ein großartiges Reiseland. Tolle Strände, viele Pyramiden, tolles Essen. Insofern war ich noch oft da zurück. Auch in den anderen Ländern, Singapur hatten Sie erwähnt, ist richtig, und auch in Italien, Bologna und auch die anderen Länder. Also man nimmt das ja mit. Das sind ja Erfahrungswerte, die irgendwie immer akut und immer im Hinterkopf bleiben. Also ich finde das auch schön, da wieder hinzureisen. Die Länder entwickeln sich weiter. Aber wenn ich jetzt so zurückschaue, das war immer speziell, ja.
Sprechen Sie dann auch die entsprechenden Sprachen?
Nein, leider nicht. Also Spanisch, das kann ich ganz okay. Mhm. Aber ich habe mir auch die Mühe gemacht, später Spanisch nochmal extra zu lernen. Also ich bin dann nochmal in den Sprachkurs und gesagt, jetzt fuchst mich das. Ich will dann nochmal, und dann bin ich wieder auch zurück nach Mexiko und war dann nochmal knapp 2 Monate in Mexiko, nur um nochmal die Sprache ein bisschen zu üben. Und natürlich in Singapur zum Beispiel lernt man Englisch, das ist klar. Vietnamesisch habe ich jetzt nicht gelernt und ich habe da auch nicht so richtig gelebt. Mein Vater hat in Vietnam gelebt und ich war dann oft da von Singapur aus. Also die, Die speziellen Sprachen habe ich nicht gelernt, aber Englisch und Spanisch, das saugt man ja auch sowieso schnell auf. Ja.
Und wie schneidet Augsburg so im Vergleich mit den ganzen internationalen Stationen ab?
Ich finde Augsburg total faszinierend. Also mir war das nicht so bewusst, was man alles in Augsburg sehen kann. War mir echt nicht bewusst. Jetzt muss ich da ein bisschen sagen, mea culpa, denn meine Frau hat sogar eine Weile hier in Augsburg gearbeitet. Die ist Ärztin und hat eine kurze Weile hier in Augsburg gearbeitet, da hatte ich sie oft besucht. Aber da habe ich das gar nicht so wahrgenommen, muss ich gestehen. Seitdem ich jetzt hier mit der neuen Rolle bin, die riesengroße, pompöse oder beeindruckende Innenstadt, Goldene Saal, auch kleiner Goldene Saal, da gibt es ja noch einen, das wusste ich nicht. Ja, also man gönnt sich ja sonst nichts, man hatte gleich zwei davon. Oder auch die großen Straßen, auch die Kirchen, St. Moritz, St. Anna, die wir jetzt unterstützen, aber auch die anderen. Ich meine, das ist wirklich schwerst beeindruckend. Und dann gibt es auch noch eine sehr schöne Innenstadt mit den verschiedenen Lechs, ja, die ich noch nicht alle kenne. Aber insofern, Augsburg ist wirklich eine schönere Stadt, als viele von außen, glaube ich, so wissen.
Ein Fazit, das hier in diesem Podcast sehr oft gezogen wird.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Ja. Es gibt eine Sache, die wir gemeinsam haben. Aha. Haben Sie irgendeine Ahnung was? Das ist jetzt sehr fies, ich weiß.
Nein, Sie sehen aus wie ein sportlicher Mensch. Ich habe früher sehr gerne Sport gemacht, aber ansonsten komme ich jetzt nicht
drauf. Es geht in die richtige Richtung.
Tatsächlich.
Wir waren beide im Dezember in der WWK-Arena beim Spiel FCA gegen Bayer Leverkusen. Aber ich glaube, wir waren für unterschiedliche Teams, oder?
Möglicherweise. Ich habe dafür Leverkusen tatsächlich die Hand gehoben. Ja, richtig. Ja.
Auch wenn ich nur zugezogen bin, ich war dann für Augsburg. Aber sind Sie ein großer Fußballfan?
Ich bin tatsächlich großer Fußballfan und im gleichen Maße, aufmerksame Podcasthörer werden es vielleicht jetzt mitbekommen, gestern Abend hat Leverkusen verloren und darüber bin ich dann ein wenig traurig. Aber Augsburg ist mir tatsächlich auch sehr sympathisch. Also wirklich eine sympathische Fußballmannschaft und war auch sonst im Stadion. Habe jetzt die große Möglichkeit, am Freitag gegen die Bayern dabei zu sein und da werde ich dann schon für Augsburg sein.
Na, sehr gut.
Ja.
Aber die Verbindung zu Leverkusen, kommt die dann über Bayer zustande?
Ja, genau. Also ich habe damals als kleines Kind in Leverkusen auch gelebt. Wer so in die Historie schaut, der weiß, dass Leverkusen damals mal einen UEFA-Pokal gewonnen hat. Und ich war schon davor Leverkusen-Fan im Ulrich-Haberland-Stadion. Und wie das so ist, was man als Kind irgendwie so aufsaugt, das lässt einen dann eigentlich nicht mehr los.
Ja, absolut. Dann kommen wir gleich noch zu der schönen Rubrik Sätze, die Sie vervollständigen dürfen. Wenn ich Jakob Fugger heute treffen würde, würde ich
ihn fragen, warum er die Fuggerei gebaut hat und was er sich dabei gedacht hat. So wirklich.
Schließt sehr schön an den nächsten Satz. Wenn ich heute eine Sozialsiedlung entwerfen würde, von Grund auf, dann?
Würde ich sicherstellen, dass jeder irgendwo seinen Bereich hat. Ich würde sicherstellen, dass es Leute gibt, die sich auch kümmern, dass alle irgendwie glücklich zusammenleben. Und ich würde sicherstellen, dass ich da auf die Bedürfnisse der Leute irgendwie eingehe.
Wenn ich nicht in Deutschland arbeiten und wohnen dürfte, dann würde ich.
Oh, das finde ich schade. Ich arbeite gerne in Deutschland. Ich würde nach Mexico City ziehen.
Und zurück zu den Wurzeln.
Ja, eine spannende Stadt.
Wenn ich nicht arbeite, dann
spiele ich am liebsten mit meinen Kindern und unserem Hund.
Was für einen Hund haben Sie?
Ein Golden Retriever.
Ein
wirklich toller Familienhund, ja.
Wenn ich mal nicht bei den Tafeldeckern essen gehe, dann gehe ich am liebsten.
Gehe ich am liebsten hier in Augsburg tatsächlich in den Koreaner in der Jakobervorstadt. Das esse ich gerne. Oder ich koche einfach gerne selber.
Was kochen Sie dann?
Italienisch.
Ah, sehr gut.
Ja.
Auch ein Klassiker.
Natürlich, Pasta am besten in verschiedenen Varianten, ja.
Lieblingspasta?
Es gibt ein Rezept, was nur mit Parmesan funktioniert. Ich glaube, Alfredo heißt das, glaube ich. Und wenn man das gut macht, dann kann man mit ganz wenig ein ganz tolles Essen hinbekommen. Mit einem guten Rotwein dazu, hervorragend.
Schön Fettuccine Alfredo,
genau,
ja.
Genau, richtig.
Sehr, sehr gut. An Augsburg nervt mich.
Dass man erst so spät erkennt, wie schön es ist. Man muss von außen relativ lange reinfahren und das finde ich schade.
Dann kommen wir mal zu den schönen Seiten. Mein Lieblingsort in Augsburg ist, außer der Fuggerei natürlich,
mit einem kühlen Bier in einem Biergarten zu sitzen oder in der Innenstadt, in der Altstadt und dort zu schauen, wer da so alles langläuft. Mhm.
Aus eigener Erfahrung, ich weiß noch nicht, ob Sie da schon waren, aber die Kulperhütte an der Wertach ist sehr zu empfehlen.
Okay.
Also gerade im Sommer, aha, müssen Sie mal ausprobieren. In Zukunft möchte ich
die Stiftungen so aufstellen, dass wir selbst bei schlimmsten Klimaproblemen im Wald recht unbesorgt sein können, dass die Stiftungen das auch alles sehr gut wegstecken.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute hier waren.
Ja, danke schön. War ein sehr nettes Gespräch.
Das freut mich zu hören. Das war Augsburg, meine Stadt. Die Folge hat euch gefallen? Dann teilt sie gerne mit euren Freundinnen und Freunden und abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcast oder einer anderen Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eure Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank fürs Zuhören.